Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin Manuel und ich bin Brettspieler. Jetzt müssen alle sagen, guten Morgen Manuel.
Guten Morgen Manuel.
Und ich habe bei mir den, der nicht genannt werden will, einer der anonymen Brettspieloholiker.
Ach so, ja, ich dachte, ist das jetzt hier nicht die Selbsthilfegruppe?
Die Selbsthilfegruppe, guten Morgen Matthias.
Guten Morgen, hier ist der nicht genannte Matthias.
Bist du denn auch Bartträger? Dann könntest du nämlich den Guido ersetzen heute ganz gut zum Bartkuscheln.
Ich bin definitiv gerade Bartträger und da weder Essen noch Nürnberg ist, wird er auch erstmal nicht abrasiert.
Was hat es damit auf sich? Musst du da seriös sein für die Spiele?
Ich muss da seriös erscheinen, ja.
Der einzige Seriöse auf Spiele messen.
Naja, Nürnberg ist ja doch schon sehr, sehr seriös alles. Da laufen nur Schlipsträger rum und da... Das muss man dann sich entsprechend auch ein bisschen anpassen.
Durfte ich erleben letztes Jahr, dieses Jahr. Du bist der Matthias, du bist auch Brettspiel-Podcaster nämlich. Und was machst du denn sonst noch so? Erzähl mal kurz.
Ja, ich bin Brettspiel-Podcaster, ich schreibe an einem Blog und ich bin ansonsten überall unterwegs, wo irgendwas mit Brettspielen ist, wie auch demnächst auf dem Spielefest in Cannes. Ich arbeite als Freiberufler für ein paar Firmen und helfe denen im Marketing und Verkauf von ihren Brettspielen.
Genau, wunderbar. Du warst ja auch schon mal zu Gast, ist ja nicht ganz neu. Ja, aber da gab es euren Brettspiel-Podcast noch nicht letztes Mal, gell?
Da gab es ja noch nicht, das ist über ein Jahr her, dass ich bei dir im Pod war.
Ja, im Pod.
Stimmt, du bist ja gar nicht im Pod. Nee.
Gut, wir wollen uns heute über ein Spiel unterhalten, was aber sehr gut in eine alte Zeit vom Pott passen würde. Es geht nämlich um Bergbau auch ein bisschen. Und zwar ist das Caverna, der sozusagen Nachfolger, wenn man so möchte, zu einem sehr großartigen, einer meiner Lieblingsspiele, nämlich Agricola, von dem sehr geschätzten Herrn Uwe Rosenberg. Und Nachfolger zu Agricola ist ja jetzt nicht nur zeitlich gesehen relativ nah beieinander, sondern es nimmt auch sehr viele Elemente aus diesem Legespiel? Nee, aus dem
Vorgängerspiel. Möchtest du wirklich sagen, zeitlich?
Zeitlich, da kam schon noch einiges dazwischen, aber ich meinte jetzt von der Chronologie kommt's halt nach Agricola.
Das stimmt.
Ja, also Agricola 2 hätte eigentlich auch gepasst zu diesem Spiel, kann man mal so sagen.
Das hätte in der Theorie gepasst, in der Praxis... Wenn man sich die Entstehungsgeschichte von Caverna anguckt, ist es so, dass Agricola natürlich ein Riesenerfolg war und ein amerikanischer Verlag ist zu dem Herrn Rosenberg gegangen und hat gesagt, du, wir finden das Spiel toll, aber das Thema ist doof. Für den amerikanischen Markt bräuchten wir ein Fantasy-Thema. Und deswegen hat sich der Uwe Rosenberg hingesetzt und hat dann gesagt, na dann gucken wir mal nach, wie würde Agricola ausschauen, wenn er daraus ein Fantasy-Spiel machen würde.
Mhm. So war das.
So war das, genau. Das hat er auch in seinem Blog zur Entstehung von Caverna geschrieben. Deswegen ist es jetzt also nicht einfach, ich meine, das klingt halt nach den Höhlenbauern, was etwas merkwürdig klingt, wenn man so an Farmer denkt. Aber es ist tatsächlich so, man spielt halt Zwerge und man geht auf Questen und das ist ja sind ja schon Fantasy-Elemente.
Mhm. Also ganz kurz, wer Agricola nicht kennt, kann natürlich unseren Podcast dazu anhören. Wir haben Agricola-Podcast gemacht, als die App dazu rauskam. Ganz kurz zusammengefasst geht es bei Agricola darum, dass man Bauern spielt, farmt, Weizen, Getreide anbaut, erntet, Gemüse anbaut und erntet und damit seine Familie ernährt, immer größer wird und irgendwann der ganze Hof bestellt ist und am Ende gibt es Siegpunkte. Und Caverna fügt diesem Element, wie du es gesagt hast, noch so einen leichten Fantasy-Schlag hinzu, indem man eben nicht normale Bauern spielt, sondern Zwerge. Und das Spielfeld, was man von Agricola kennt, hat man ja eigentlich nur so ein kleines Waldstück, hat eigentlich jeder, so ein kleines Feldstück. Genau. Und da baust du dann mit Holz, baust du deine Häuser und so weiter und deine Farmen. Und bei Caverna unterscheidet sich das Spielfeld schon mal dadurch, dass du eben auch diese Höhle hast. Also das Spielfeld ist geteilt. Du hast auf der einen Seite so ein kleines Waldstück mit 3 auf 4 Felder, glaube ich, genau.
Und 12 Felder, genau.
12 Felder Wald und 12 Felder Höhle. Und das heißt, du kannst, während du Sachen legst, also ist natürlich ein Worker-Placement-Spiel sozusagen, Kannst du dann sagen, okay, ich baue jetzt die Höhle weiter aus oder ich gehe Wald roden, und dann kommen auch diese bekannten Elemente dazu, dass du darauf eben dann auch Tiere halten kannst, Gemüse aussehen kannst. Also diese Elemente sind gleich geblieben und komplett neu ist eben dieser Höhlenbau geworden, der sozusagen die alten Wohnungen ersetzt, weil die Zwerge wohnen natürlich in Höhlen.
Genau, das hat schon so ein bisschen so Tolkien'schen Fantasy Untouch.
Ja, aber so richtig Fantasy-Spiel ist es jetzt nicht geworden, oder? Also die Zwerge könnten jetzt genauso gut auch anonyme Miepel sein, wie es halt bei Agricola
also, ist. Also wenn man das nicht erklärt hätte, irgendwie eine Anleitung, dass das Zwerge sind, und wenn man nicht diese Helme da hätte, die man auf die Figuren legt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich fühlt sich das halt genauso an wie Agricola.
Ja. Also so den Fantasy-Einschlag hat es jetzt nicht. Es passt aber thematisch ganz gut, dass diese Zwerge da benannt werden, weil ja eine komplett neue Ebene dazukommt zu diesem Agricola-Prinzip des Räumebauens und Felderbauen, dass du nämlich auf, wie soll man das sagen, auf nicht wann, auf eine Mission gehen kannst sozusagen.
Feldzug. Feldzug, genau. Im Deutschen Feldzug. Haben sie es Feldzug genannt, im Englischen sind es die Quests. Genau, das ist so, dass die Zwerge, die können halt, es gibt bestimmte Felder, wo man neben den regulären Aktionen dann auch noch auf den Feldzug gehen kann. Und da kann man dann mit entsprechenden Schätzen eigener Wahl wieder nach Hause kommen. Und zusätzlich wird der Zwerg erfahrener und levelt ab, um es mal so zu formulieren.
Genau. Genau, es gibt eine Karte, da kannst du eine Waffe schmieden. Und ab diesem Moment, wenn du eine Waffe hast, die du mit Erz schmiedest, die du halt in deiner Höhle abbaust, dann kriegst du so ein Plättchen drauf. Also die Miepels, die so runde Taler, die haben dann eine Waffe aufgelegt. Und dieser Waffenwert bestimmt dann, was du schaffen kannst. Also wenn du Level 6 bist, dann kannst du halt zum Beispiel ein Schwein mit nach Hause bringen, wenn du das unbedingt möchtest. Zum Beispiel, ich habe jetzt nicht vor mir gerade. Aber mit Level 12 oder 13 kannst du dann schon wieder ganz andere Sachen machen. 14 ist die höchste Stufe und da geht's dann schon so richtig richtig ab. Also dieser höchste
da
Zwerg,
der
darf
möglich.
Alles
da
machen.
Wälder abroden und Bergbau betreiben als Feldzug, und das ist schon da. Da sind dann wirklich so viele Optionen drin, weil also selbst mit Level 1 hatten wir ja schon drei Möglichkeiten, und mit Level 2 hast du dann schon, da kommen immer zwei Möglichkeiten dazu in den ersten 6-7 Leveln. Und später kommt so nur noch eine Option dazu, aber dann hast du aber auch wirklich so viele Möglichkeiten, dass die Anzahl der Optionen, in welche Richtung du jetzt gehst und welchen Schwerpunkt du setzt, halt ansonsten zu groß wäre, wenn da noch mehr Optionen kämen.
Genau, und spielerisch hat es zwei Tiefen, die das dann in das Spiel mit reinbringt. Einerseits nämlich, dass diese Zwerge fühlen sich zwar recht mächtig an dann im Spiel, also weil du wirklich alles, du bist unabhängiger auch bei viel Personen spielen. Du kannst es ja alleine spielen, wie Agricola auch, oder eben auch zu siebt, glaube ich, oder so.
Da sind Materialsachen drin für bis zu 7 Spieler.
Das ist der Hammer. Als wenn es eh nicht schon schwer genug wäre. Diese ganze Packung hat er auch noch für 7 Spieler Material reingelegt.
Ich glaube, es ist die größte Schachtel, die der Verlag je gemacht hat, mit dem meisten Material und dem höchsten Gewicht. Und
das ist eine Materialschlacht sondergleichen. Das ist der Wahnsinn.
Ja, aber sie wollen, wenn ich es richtig verstanden habe, sie wollten einfach alles zusammen drin haben und nicht irgendwie hunderte von Erweiterungen. Ja,
genau. Wobei so eine 5-6 Spieler Erweiterung oder so finde ich eigentlich immer ganz brauchbar, weil man spielt ja eh meistens zu dritt oder zu viert. Geht es uns zumindest. Aber ganz kurz, um den Punkt zu Ende zu führen. Du kannst dann eben diese Zwerge so weit aufrüsten, dass du dich total mächtig fühlst, weil du kannst mit den Zwergen dann holen, was du halt genau in dem Moment brauchst. Und es schnappt dir auch keiner weg, weil natürlich beim Worker-Placement-Spiel immer diese Problematik auftaucht, dass genau der Spieler, der rechts von dir sitzt, immer genau das Feld nimmt, was du eigentlich gerade machen möchtest. Und es gibt halt zum Beispiel nur ein Feld, wo es dann halt genau das gibt, was du gerade machen möchtest, ja, so Bergbau oder solche Geschichten. Das ist wie bei Agricola auch, dass pro Runde eine neue Aktionsfläche dazukommt. Und durch diese Zwerge bist du unabhängiger, weil du halt bestimmte Sachen einfach so holen kannst. Nachteil an der Sache ist, dass du am Ende vom Spiel keine Punkte bekommst, in der Regel für diese Ausbauen der Zwerge. Also für alles andere gibt's Punkte, wie bei Agricola auch. Du musst alle Felder besetzen, du brauchst Tiere, du brauchst Gemüse, du brauchst den ganzen Kram, den du halt sonst auch machen musst. Durch das Zwergeaufrüsten gibst du aber wahnsinnig viel Energie und Rohstoffe aus, um überhaupt diese Möglichkeiten zu haben, Sachen zu holen, gibt dir aber per se erstmal keine Punkte. Und das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Element, weil du kommst durch dieses Spiel auch gut durch und hast auch gut Chancen, ohne einen einzigen Zwerg aufzurüsten, wenn du es drauf anlegst.
Das ist definitiv möglich. Und das ist auch meistens so, also wenn man zu viert spielt, ist es so, dass Zweie versuchen, ihre Zwerge aufzurüsten und Zweie diese Option außen vor lassen, weil wenn sich das 3-1 verteilen würde, dann ist der eine, der jetzt alleine auf Feldzug geht oder der als alleine nicht auf Feldzug geht, dann meistens zu sehr im Vorteil.
Genau, weil diese Feldzug-Option, die musst du dir auch nehmen durch Worker. Also es gibt halt Felder, wo du auf einen Feldzug gehen kannst und wenn da zwei Leute die besetzen, dann hast du meistens schlechte Karten, weil es gibt dann halt auch bessere und schlechtere Feldzüge, wo du mehr oder weniger nach Hause bringen kannst. Und das ist immer ganz schön bei solchen Art von Spielen, das hat mir auch damals bei Puerto Rico so gut gefallen, dass du dir nicht im Vorfeld des Spieles schon eine Strategie zurechtlegen kannst. Sondern je nachdem, wer Startspieler ist, je nachdem, welche Materialien du in den ersten 2-3 Runden bekommst, musst du deine Strategie im Laufe des Spiels anpassen. Du kannst dich ganz, ganz schwer eigentlich nur vorher auf was festlegen, weil es halt eben sein kann, dass der Spieler rechts und links von dir die gleiche Idee haben und dann musst du halt schnell mal umwechseln und sagen, okay, dann gehe ich halt auf Rohstoffe oder dann gehe ich halt auf möglichst schnell alles voll machen oder auf möglichst viele Familienmitglieder. Und das mag ich eigentlich in dieser Art von Spielen und das mag ich an Caverna auch sehr gerne.
Das ist richtig. Also die taktischen Elemente sind hoch, weil man halt sich anpassen muss. Das Spiel fühlt sich aber, um jetzt an der Stelle einzusetzen, daher auch von Anfang an deutlich fordernder, weil die Optionen von Anfang an deutlich größer sind. Mhm. Also man hat nicht, also bei Agricola gibt es am Anfang irgendwie 10, 12 Felder. Und ich habe das Gefühl, bei Caverna gibt es da gleich vom Anfang an viel mehr und jedes Feld macht locker 2 Sachen. Hm. Und dadurch muss man dem Spiel halt 1-2 Runden geben, um sich also einzufinden, was für Optionen gibt es, welche Strategien kann man denn überhaupt verfolgen. Ja. Und dann kann man tatsächlich überlegen, mit taktischen Elementen so, okay, wie muss ich meine Strategie anpassen, basierend auf dem, wie die anderen Spieler jetzt hier ihre Optionen nehmen und was sie mir alles wieder geklaut haben.
Es ist definitiv kein Spiel für wenig Spieler. Also das merkt man sofort. Agricola ist ja schon, dadurch, dass ich es jetzt so oft gespielt habe, fühlt es sich relativ easy an und so zu überblicken, was man da alles machen kann. Und
die App hat da auch geholfen.
Bitte?
Die App hat auch geholfen.
Ja, ja, die App.
Ganze Handling fällt weg.
Wahnsinn, ja. Aber da ist es ja wirklich so, dass man denkt, okay, am Anfang hat man ja eigentlich nur 6, 7 Felder und dann kommt halt jede Runde was dazu und wenn man es dann mal gespielt hat, dann kennt man die Optionen auch und kann das abschätzen. Das kann ich auch mit meinen Kindern spielen inzwischen, Agricola, das geht. Also die Familienversion ohne die ganzen Handkarten und so. Ja. Bei Caverna liegt halt dermaßen viel Zeug auf dem Platz. Wir haben eine Runde gehabt, wo alle Agricola kannten und da ging es relativ flott. Also wenn man diese Grundprinzipien von Agricola kennt, dann kommt man sofort rein. Dann sieht man, okay, es gibt keine Handkarten wie bei Agricola, sondern es gibt jetzt halt Gebäudekarten, die unique sind, die es nur einmal gibt oder zweimal. Das ersetzt es quasi. Die Gebäude bringen dann die Fähigkeiten mit, die früher die Ausbildungen gemacht haben. Okay, und hier die Feldzüge, okay. Und dann ist man irgendwie relativ schnell drin. Man muss sich dann halt noch zurechtfinden, wo welche Sachen zu holen sind. Aber man kann eigentlich dann auch sofort loslegen. Für Spieler, die sowas noch gar nicht gespielt haben oder die eher wenig Spieler sind, die werden, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes einfach erschlagen von dem ganzen Zeug, was da rumliegt. Also der Tisch ist komplett voll.
Man braucht einen großen Tisch. Das ist auch, finde ich, eines der großen Unterschiede noch. Bei Agricola ist es ja so, selbst wenn man jetzt in der erfahrenen Version spielt mit den Karten, jeder hat halt seine 14 Karten auf der Hand. Und mit denen aus über 100, ich glaube 300 oder so sind im Basisspiel und dann sind ja inzwischen irgendwie weitere 1000 mindestens erschienen. Aber man arbeitet halt nur mit diesen 14 Karten und das hält die Übersicht, denke ich, im Grenzen. Während bei Caverna ja von Anfang an alle Höhlengebäude ausliegen und man also gerade die ersten 1-2 Spiele damit beschäftigt, sich erstmal alles anzugucken und einzuschätzen, was ist denn davon jetzt interessant für mich.
Ja. Finde ich aber eigentlich auch fairer jetzt so als Vielspieler, gefällt mir das besser, weil die Handkarten empfand ich oft als unfair verteilt bei Agricola. Also er hat bestimmt Tausende, ich finde es erstaunlich, dass Rosenberg das geschafft hat, dass Agricola sich überhaupt so fair anfühlt. Allein die Tatsache, dass da über 300 Karten drin sind und jeder kriegt nur irgendwie ein paar davon auf die Hand, kann ja eigentlich gar nicht ausgeglichen und fair sein, denkt man so im ersten Moment. Hab's aber ganz, ganz selten erlebt, dass man so das Gefühl hat, dass jemand eine Karte kriegt und die völlig übermächtig oder so ist, weil so eine Karte für sich alleine macht dann halt auch nicht die Punkte. Das hat er ganz gut hingekriegt, finde ich aber bei Caverna dann insgesamt ein bisschen fairer und übersichtlicher, weil man eben genau auch sieht, was alles für Möglichkeiten existieren und die für alle gleich sind.
Das Wort übersichtlicher würde ich nicht verwenden, aber
ja, im Vergleich zu den Handkarten. Bei Agricola gibt's immer wieder eine Situation, dass du eine Karte triffst, die du noch nie gespielt hast, obwohl du irgendwie schon 30, 40 Spielpartien oder so gemacht hast.
Ja, dafür gibt's halt sehr viele Karten, ja. Das stimmt. Aber das hat auch in Agricola, finde ich, halt eine große Varianz erzeugt. Mhm. Also du konntest in Agricola halt zwei Spiele spielen und die waren halt wirklich komplett verschieden, weil die Spieler aufgrund ihrer Handkarten verschiedene Strategien gefahren haben, die ansonsten wahrscheinlich nie möglich gewesen wären. Und das hatte einfach immer ein neues Spielgefühl erzeugt. Und dieses Spielgefühl erzeugt man in Caverna erstmal nicht auf dieselbe Weise, weil die Spieler ja grundsätzlich immer alle dieselben Optionen in jedem Spiel haben.
Ja.
Hier entsteht die Varianz dann wieder durch die Feldzüge.
Genau. Das stimmt natürlich, aber das liegt ja in der Natur der Sache mit über 300 Karten und da gab es ja noch zig Zusatzpacks, wird Agricola ja immer auch flexibler bleiben in dem Aspekt.
Das ist richtig.
Er hat so eine kleine A- und B-Variante ist ja noch drin für Caverna, gell? Also, dass man nicht komplett erschlagen wird, gibt's eine abgespeckte Version, die im Grunde aber nur eine Handvoll von Gebäuden weglässt auf diesen.
Ja.
Das verstehe ich nicht so ganz, warum es dann nicht eine. Also die unterscheiden sich nicht so arg, finde ich, die Gebäude, als dass es die Variante jetzt noch gebraucht hätte. Also auch in dieser A-Variante.
Ich glaube, das ist aber tatsächlich an der Stelle für Leute, die halt noch nicht Agricola kennen und die auch einen Einstieg brauchen. Und wenn du halt nicht erschlagen wirst von 100 Gebäuden, sondern vielleicht nur von 40, dann sind die für das menschliche Gehirn schneller zu erfassen und zu unterscheiden. Aber das würde ich als reine Einstiegsversion sehen.
Ja, aber die unterscheidet sich, also die Einführrunde sozusagen, aber die unterscheidet sich nicht so dramatisch wie jetzt zum Beispiel die Familienversion von Agricola ohne Handkarten zum vollen Spiel. Da ist schon nochmal ein größerer Wechsel vom Spielgefühl her. Gut, ja, ich meine, das Spiel ist ja auch komplett ausgelegt für viel Spieler. Das will ja auch jetzt nicht irgendwie in die Spiel des Jahres Kategorie oder so fallen. Es ist aber halt schon sehr Agricola. Braucht man dieses Spiel, wenn man Agricola schon hat?
Diese Frage kann, also wenn ich jetzt so gucke, wie die Leute das Spiel aufnehmen, würde ich das wirklich an diesem einen Unterschied auch festhalten, nämlich an den Karten. Wenn Spieler Agricola lieben wegen dieser Varianz durch die Karten, dann werden sie Caverna wahrscheinlich nicht brauchen, weil sie diese Varianz nicht in derselben Form geboten bekommen. Ich kenne aber sehr, sehr viele Leute, die mögen Agricola total, weil sie die Mechanismen mögen, weil das Spiel bestimmt ineinander greift. Aber die Karten, die ärgern sie immer, weil sie sagen, das ist selbst wenn es nicht unfair ist, weil die Karten irgendwo ausgeglichen sind, es erscheint mir unfair, es fühlt sich falsch an. Und die werden mit Caverna völlig aufgehen und wahrscheinlich glücklicher werden, weil halt das wegfällt.
Mhm.
Ja. Und die restlichen Elemente sind identisch. Es ist sogar so, dass bestimmte Sachen noch besser planbar sind, weil zum Beispiel der Familiennachwuchs, der ist jetzt fest eingestellt, der kommt immer in derselben Runde und nicht nur in einem Bereich vor deinen paar Runden. Mhm. Das heißt, man kann entsprechend planen zu gucken, dass man dann auch garantiert Erster wird, damit man das als Erster nutzen kann. Und die Aktion, die wird ja auch im Laufe des Spiels dann besser, so dass man nicht mehr zwischen zwei Sachen entscheiden muss, sondern auch die beiden Sachen gleichzeitig machen kann. Es sind insgesamt auch nur 12 Runden. Die ersten Runden sind garantiert ohne Ernährung. Ernährung ist auch etwas, was vielen Leuten bei Agricola sehr, sehr geschmerzt hat, sage ich mal, dass man zum Teil mehr damit beschäftigt war, Nährwerte ranzuschaffen, als die eigentlichen Ausbau voranzutreiben. Mhm. Und hier ist es so, dass es gibt halt so ein Glückselement, so wann genau muss ich ernähren und wann nicht, weil drei zufällige Runden muss man weniger ernähren. Aber da ist es dann so, dass man genau genug Aktionen hat, die so viele Nährwerte produzieren, dass das meistens nicht das Problem war.
Ja, das stimmt. Also es ist deutlich einfacher, was diese keine Minuspunkte zu bekommen.
Genau.
Als bei Agricola, da kann es schon mal passieren, dass man irgendwie einen Zug falsch macht und dann irgendwie zack, irgendwie Familie nicht ernähren kann oder so. Das fühlt sich insgesamt, finde ich, halt wie eine aus den Fehlern gelernt und ausgebesserte Version. Also man merkt schon wirklich, dass da viel drinsteckt, viele Erfahrungswerte, die bei Agricola auch als Feedback kamen. Das merkt man dem Spieldesign richtig an. Dass da bestimmte
Dafür
Sachen.
Dafür war es auch 5 Jahre lang in der Mache.
Genau. Das merkt man dem Spiel allerdings auch an. Also auf den ersten Blick wirkt es ja wie so ein Spiel von jemandem, der jetzt gar nicht bös gemeint, sondern wenn jemand ein Spiel zum ersten Mal erfindet, da muss alles drin sein. So, ja? So, ja. So ein bisschen sieht's aus. Wenn man es dann aber spielt, merkt man, wie geschliffen dieses Spiel dann doch ist und dass jedes Element auch genau da ist, wo es sein muss. Also es ist keine zufälligen Elemente reingeworfen. Es will halt einfach so ein Spiel sein mit viel Material, mit vielen Möglichkeiten, wo man wahnsinnig viel grübeln kann. Das heißt, es ist auch genau an der richtigen Stelle eigentlich da bei Lookout gelandet und es ist halt einfach für Genre-Fans, würden wir jetzt bei den Videospielen sagen. Was ich halt krass finde, dass es ein extremes Grüblerspiel wird. Also wenn du so eine Runde hast, wo jemand immer ewig schon nachdenkt, welchen Zug er jetzt macht, man kann dieses Spiel sehr gut aus dem Bauch raus spielen, weil es eben dadurch auch deutlich lässiger ist als Agricola. Es bestraft dich nicht so hart, wenn du mal eine Runde irgendwie einfach nur vergisst, deine Nährwerte oder so zu holen. Das kann man relativ gut wieder ausgleichen, finde ich. Aber es ist halt auch sehr einladend, wenn dann jemand auf den Feldzug geht und dann einfach mal 5 Minuten überlegt, ob er jetzt das Schwein nimmt oder doch lieber das Rind. In den Phasen passiert halt relativ wenig bei den anderen Spielern, weil du kannst auch schlecht vorplanen, weil je nachdem, was der andere dir für ein Feld wegschnappt, dann musst du immer schon den Plan B in der Hinterhand haben. Das heißt, das es kann auch sehr lange dauern.
Das ist aber, finde ich, kürzer geworden. Bei Agricola ist es ja so, dadurch, dass du nicht wusstest, welche Karten haben die Mitspieler auf der Hand, konntest du jetzt auch nicht einschätzen, was überlegt er. Bei Caverna hast du alle Informationen offen auf dem Tisch. Du kannst mit abschätzen, worüber denkt der andere nach und schon mal überlegen, okay, für ihn wäre jetzt der beste Zug dieses und der zweitbeste Zug dieses. Also muss ich überlegen, wenn ich eins von den beiden Feldern, die er nehmen möchte, nicht bekomme, welches wäre für mich das zweitbestgeeignetste Feld?
In der Theorie ja, aber dadurch, dass es halt so dermaßen viele Optionen gibt, ist man selber schon genug beschäftigt, weil man sich einfach schwer entscheiden kann. So ging es mir zumindest immer. Also
da empfehle ich einfach mal eine Partie nur alleine oder zu zweit. Da sind nämlich einfach auch weniger Felder im Spiel natürlich. Also das ist ja unter anderem deswegen so viel Material, weil die Startfelder, die immer schon von Anfang an zur Verfügung stehen, ja deutlich mitwachsen mit der Spielerzahl, weil sie natürlich auch mehr Optionen öffnen müssen. Und da kann man das dann besser überschauen. Und da kommt man nach einer Partie oder nach zwei schon so gut rein, dass man das sich von dem, ich muss mich jetzt gedanklich damit beschäftigen, wie ich dieses Spiel spiele, übergehen kann zu, jetzt kann ich auch Strategien entwickeln. Also man muss sich da tatsächlich richtig in das Spiel reinfuchsen.
Absolut. Ist aber auch genau dafür gedacht. Also man kann da wahnsinnig viel rausholen noch, wenn man nach den ersten Runden denkt, das war schon viele Punkte, das ist, da kann man noch wahnsinnig viel optimieren, gerade weil es halt auch so ein Spiel ist, was man alleine sozusagen in der Solo-Runde spielen kann, kann man sich da auch reinsteigern und dann auch die perfekte Runde hinlegen, was ich dann eigentlich auch immer ganz, ganz reizvoll finde, wenn dann so ein Plan wirklich aufgeht. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich gehe jetzt auf die Edelsteine und dann kriege ich auch dieses Gebäude, was am Ende noch dafür extra Punkte gibt. Und auch eben dieser Reiz im Vergleich zu Agricola, dass du dem anderen auch so ein Gebäude wegschnappen kannst. So eine Ausbildung konntest du dem anderen ja nicht wegnehmen. Die hat er einfach gehabt. Ja. Und wenn er sie gespielt hat, dann hat ihn da keiner von abgehalten. Und hier kannst du halt wirklich sehen, okay, der andere geht jetzt gerade auf Erz, der sammelt es. Der will bestimmt dieses Erzgebäude. Könnte ich mir jetzt überlegen, das vorher noch wegzuschnappen. Allerdings ist es dann auch immer so, wenn du dem anderen versuchst, was wegzuschnappen, gibst du ja selber auch eine Runde damit auf. Also diese Dynamik, die finde ich dann schon sehr gut, weil insgesamt ist es schon sehr, jeder baut was für sich, wie es halt bei Agricola auch schon so war.
Jeder baut was für sich und deswegen wird die Solo-Version auch tatsächlich gespielt. Also die Leute vergleichen dann, hey, wie viele Punkte habe ich in der Solo-Version geschafft? Die haben dann bei Agricola haben sie noch diskutiert, welche Karten sind jetzt die besten, um die möglichst meisten Punkte rauszuholen. Und jetzt verlagert sich das, in welcher Reihenfolge mache ich die Aktion am sinnvollsten, um möglichst viele Punkte rauszuholen. Und vor 8 Jahren haben die Leute noch nicht so viele Fotos gemacht. Aber inzwischen kann man ja auf Facebook dann unendlich viele Leute sehen, die dann sagen, hier, das habe ich geschafft, 142 Punkte. Ha, ich habe 146 Punkte. Und dann entsteht auch also eine Art und Weise, mit dieses Spiel zu spielen, obwohl man es alleine spielt, gegen andere.
Also insgesamt finde ich es wirklich super. Mir gefallen beide Spiele gut. Ich möchte auch beiden nicht missen. Also hängt immer so ein bisschen von der Runde ab. Ich mag Agricola nach wie vor, dich platt zu machen in der App. Und den Dirk, schöne Grüße an Dirk an dieser Stelle. Aber Caverna als App wird natürlich dann auch großartig. Diese ganze Materialschlacht, sowas auf dem iPad zu haben, wird schon gut. Ich hoffe sehr, dass da auch wieder das gleiche Team irgendwann mal dran gesetzt werden wird, die auch die Agricola-App so gut umgesetzt haben.
Oh, das wäre super.
Weil auch wenn auf der Packung steht, eine halbe Stunde pro Person einrechnen Spieldauer, man muss auf jeden Fall, egal zu wie viel man spielt, nochmal 20 Minuten Abbauer dazu rechnen, bis man alles wieder in den Tütchen hat.
Ja, eigentlich hast du aber auch diese zusätzliche Zeit während des Spiels, weil wenn man das einmal halt auf dem richtigen Tisch gespielt hat, wenn man merkt, man muss jede Runde auf dieses Feld das, auf dieses Feld das, auf dieses Feld das legen, da kommt sehr, sehr viel Handling dazu und das macht die App so wundervoll, dass einem das alles erspart bleibt.
Ja, und da passieren halt auch weniger Fehler und man muss die Tütchen am Ende nicht einsortieren. Bei dem Spiel hätte ich mir ja gewünscht, dass da irgendwie so kleine Plastikdosen oder irgendwas mit drin sind, so damit man nicht immer alles auf dem Tisch rumfahren hat. Also so wie bei Pandemie, weißt du, so Petrischälchen, wo dann die ganzen Sachen drin sind, aufschrauben, wieder zuschrauben oder so.
Das wäre tatsächlich schön gewesen, ja.
Weil die Packung ist eigentlich
groß genug. Das macht der Verlag aber eigentlich noch nicht. Also vielleicht ist der Verlag nicht auf die Idee gekommen oder das größere Problem, ich meine, Caverna war ja für uns auch schon eine Diskussion vor der Messe, weil es gibt ja so eine psychologische Hürde, wie viel bin ich bereit für ein Brettspiel auszugeben.
Oh ja.
Und Caverna hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 70 Euro.
70 Euro, das muss man...
Also 70 ich mein, Euro.
Das ist Computerspielniveau, das ist aber für Brettspiele, also da ist man es ja gewohnt, so 60, 70 Euro auch für neue Titel zu zahlen. Die fallen aber dann auch schnell runter wieder nach ein paar Wochen auf 35 bis 40 Euro. Da pendelt sich's dann ein. Das passiert bei Brettspielen, muss man dazu sagen, eigentlich so gut wie nie, wenn es nicht irgendwo Schnäppchen gibt.
Ja, also man kann schon sagen, also nach einem Jahr kriegt man meistens die Brettspiele 5 bis 10 Euro günstiger. Aber da reden wir halt von 30 Euro Spielen. Und ja, selbst das ist so meist für viele Leute so die interne Grenze. Andere, die mehr Spiele spielen und mehr Spiele kaufen, die haben so bei 40 oder 50 Euro ihre Grenze. Und 70 Euro tut dann schon weh. Mhm. Aber man bekommt halt wirklich das gesamte Material für 7 Spieler. Es ist eine Riesenschachtel mit, ich glaube, 16 Stanzbögen plus so und so viele Tableaus plus ohne Ende Holzmaterial und ich glaube, das Spiel bringt knapp 10 Kilo auf die Waage. Also das ist die 70 Euro auch vom Material wert.
Aber läuft das Spiel auf 60 Frames pro Sekunde, ist die Frage.
Ich glaube, das hat eine deutlich höhere Rate, weil du hast jetzt auch nicht irgendwelche Ping-Probleme.
Es sind 300 dpi. Konstant.
Nee, ich glaube, die sind sogar mit 600 dpi gedruckt.
Aber der Tisch hat 1080p, da bin ich mir relativ sicher. Also ich habe jetzt mal gerade geguckt, selbst als Schnäppchen geht Caverna jetzt auch immer noch für 67 Euro. Also das heißt, du sparst irgendwie 3 Euro. Liegt aber wirklich, muss man dazu sagen, jetzt nicht irgendwie am Wucher Verlag oder irgendwas, sondern das ist einfach das Material, was halt auch wahnsinnig viel kostet. Da ist kein Plastikschrott drin. Ist alles schön angemalte Holzgeschichten, auch das Getreide sieht auch aus wie Getreide, die Schafe sehen auch aus wie Schafe. Also das, was später bei Agricola dann auch dazu kam, diese, wie hießen die Peoples, die Tier?
Animeeples.
Animeeples und so. Also man erkennt an den Dingern auch, wie sie aussehen. Also wirklich schönes Material insgesamt. Kann man eigentlich auch nichts sagen, aber der Preis ist natürlich schon Hammer. Aber das Ding wiegt auch was. Also wenn man die Schachtel auf den Tisch legt, da braucht man schon einen stabilen Tisch erstmal. Da erschrickt man schon ein bisschen, wenn man die Packung hochhebt.
Ja, und wer Agricola auch in der Familienversion sehr gerne mag, der sollte sich auch Caverna ruhig für diesen Preis zulegen, weil es wird bestimmt genauso oft auf den Tisch kommen.
Jo. Gut, also eine klare Empfehlung für Vielspieler. Ansonsten mal irgendwie gucken, ob man das mal anspielt, weil es gibt man jetzt auch nicht spontan aus für so ein Spiel. Unbedingt mal eine Runde suchen, mit der man das spielt. Für Agricola-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Und wer Agricola gar nicht kennt, kann natürlich auch Caverna spielen. Also dafür ist es natürlich genauso geeignet, weil ja das Grundprinzip schon sehr, sehr nah beieinander ist.
Und gut, man kann sich auch nicht irgendwelche Ausreden anhören wie, aber wir sind schon zu viert, wir haben keinen Platz mehr am Tisch, weil ich habe noch niemanden gesehen, der das zu 7 gespielt hat. Also man findet bestimmt noch Platz bei einer Runde, falls man es irgendjemanden spielen sieht.
Zu 7 habe ich es auch noch nicht gespielt, weil uns einfach die Spieldauer dann abgeschreckt hat. Wenn man dann zu 7, da ist man, glaube ich, dann schon locker 3 Stunden dran, wenn's reicht.
4. Ja. Also ich habe es auch noch nicht zu 7, weil das ist mir dann doch von der Spieldauer ein bisschen zu lang. Obwohl ich zugebe, dass ich andere Spiele auch locker spiele, die so lange dauern. Aber auch da ist jetzt mal wieder zu 4. Ich glaube, zu 7, das größere Problem ist nicht die Insgesamtspieldauer, sondern die Wartezeit, bis man wieder dran ist.
Ja, genau. Man kann ja nicht parallel oder irgendwas machen. Und das ist, glaube ich, dann für 7 Spieler schon ein bisschen ätzend, da so lange zu warten. Da kann man irgendwas Schnelles nebenher spielen, Simultanspiel.
Aber für Spieler, für die es nichts anderes gibt, ist das natürlich eine super Geschichte.
Jo. Gut, dann danke ich dir für deinen Besuch. Wo gerne. Findet man euren Podcast? Ihr redet da bestimmt auch drüber.
Wir reden über in erster Linie nur über Brettspiele. Wir sind die bretterwisser.de. Genau. Wir hoffen, dass wir noch von keinem Heimwerkbetrieb verklagt werden. Wir casten alle 2 Wochen, also wir sind jetzt nicht so häufig auf Sendung wie du. Und wir sind der Arne, der René und ich. Wir reden über verschiedene Spiele, jeder stellt immer regelmäßig welche vor und dann haben wir irgendwelche Themen, die eher so nicht konkrete Spiele betreffen, sondern die Spielebranche in großen zusammen und gemeinsam. Also in unserer aktuellen Folge reden wir über Crowdfunding von Brettspielen. Wir haben aber auch schon über Goodies geredet und ähnliche Sachen.
Also bretterwisser.de. Ansonsten findet man dich natürlich auch auf Twitter und hier im Podcast ab und zu. Bist gerne wieder eingeladen zum nächsten Spiel.
Freue ich mich.
Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Wiederschauen.
Tschüss.
Bye, bye.